Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen schönen guten Morgen, Südtirol, und einen wunderschönen Sonntag. Wir haben es kurz vor 10. In diesem privaten Sonntagsratscher heute hier zu ein paar gemütlichen Tassen Kaffee, zu ganz viel Obst und dem, was eben ein gutes Südtiroler Frühstück so ausmacht, lernen Sie einen Mann von seiner persönlichen Seite kennen, den Sie oft schon beruflich auf Südtirol 1 hier gehört haben. Wann immer es um psychische Gesundheit geht, um psychiatrische Fragen, die sich uns im Zusammenhang mit verschiedenen Nachrichten stellen, die wir hören und uns betroffen machen, wie letzthin zum Beispiel auch dieser unsagbar tragische Unfall in Luttach mit 7 Toten und mit einem stark alkoholisierten jungen Unfalllenker. Und als unser heutiger Gast der Erste war, der in seiner Einschätzung zu diesem Unfall in den Medien öffentlich die menschliche Seite des Schicksals dieses jungen Mannes hervorgehoben hat, habe ich mir gedacht, es ist höchste Zeit, dass wir diesen Experten und seine Geschichte und seine Motive auch einmal näher kennenlernen. Dr. Roger Pücher. 25 Jahre lang hat er die Psychiatrie in Bruneck aufgebaut und seit anderthalb Jahren ist er nun der Leiter des psychiatrischen Dienstes in Brixen. Ganz wichtiger Fachmann für Südtirol und ein sehr netter Mensch, wie ich den Eindruck habe. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, Herr Dr. Pücher.
Ja, vielen Dank, Frau Bernhard, für das versteckte Kompliment. Schauen wir mal.
Aber hallo, vor allem sind Sie auch ein Mensch, der Musik mag, weiß ich.
Ja.
Und schon alleine das ist uns im Radio immer sympathisch. Sie haben sehr überraschende
Zeiten. Ich höre
Zeiten.
Südtirol 1 sehr gerne. Beim Autofahren ist das Trumpf und Sie beide.
Winkler und ich, die zwei.
Daniel Winkler und Sie. Sie sind ja ganz geläufig, ganz lieb und schon die Stimme sind gut. Die
das
Musik dann
nett,
auch,
danke.
Natürlich.
Danke. Sie haben sehr überraschende Seiten und ich freue mich auf das Kennenlernen Ihrer spannenden Geschichten und Ihre Gedanken zu wirklich vielen Dingen, die uns alle momentan in diesen Zeiten gerade beschäftigen und auch beschäftigen sollten. Bis 12 Uhr heute. Ich freue mich sehr. Dr. Roger Pücher, seit September 2018 und nach vielen Jahren in Bruneck ist er Leiter des psychiatrischen Dienstes am Krankenhaus Brixen und unser Frühstücksgast auf Südtirol 1 heute an diesem Sonntag in Feuer und Flamme. Einen schönen guten Morgen noch einmal und herzlich willkommen.
Hallo, danke, vielmals.
Musikalisch hätte ich Ihnen gerade eben mit Gustav Mahler und klassischer Musik noch ein bisschen mehr eine Freude gemacht.
Ja,
oder?
Das macht nichts. Es sind zwei verschiedene Welten, die ganz perfekt zusammenpassen. Wir brauchen Musik für den Alltag, für den Rhythmus, für die Geschwindigkeit und man braucht man Musik für irgendwelche besonderen Stunden, für ganz kaum hörbare, wie soll man sagen, Ästhetik. Und das ist von mir als die vierte von Gustav Mahler, die ich gehört habe vor kurzem in Luzern. Dirigiert vom Herrn Heintink, der sein allerletztes Konzert gegeben hat. 90 Jahre alt, der Mann. Und das war alles sehr ergreifend. Das war unglaublich. Und das ist die eine Seite der Musik. Und die andere Seite ist das Beschwingte, das Schwungvolle, das Rhythmische. Da passt mir eben Südtirol 1 auch ganz gewaltig.
Aber was mögen Sie da an Songs zum Beispiel?
Och, mein Gott, Susan Vega mag ich gerne.
Okay, gut. Dann die haben wir nachher noch auf dem Programm. Ja, natürlich machen wir das sehr, sehr gerne. Also unabhängig vom Geschmack, der natürlich bei jedem verschieden ist, was Musik anbelangt. Musik ist schon was Schönes und auch was Wichtiges, oder, im Leben? Was kann Musik mit Menschen machen?
Ach, sie kommt direkt zu den Emotionen. Und wir lassen ja heute auch ganz die Gefühle groß werden. Für uns sind Gefühle ganz wichtig. Im Mittelalter und früher dachte man immer, das Beste, was ich tun kann, ist nicht zu viel Gefühle zu haben. Ja, keine Verzweiflung. Verzweiflung war die Todsünde im Mittelalter. Später dachte man auch, und viele Philosophen, Moment, alles nur verstandesmäßig, das ist das Wesentliche. Die moderne Gesellschaft, die will davon nicht mehr viel wissen. Wir wollen extreme Erlebnisse, exzessive Erfahrungen. Wir wollen Bungee-Jumping und das auch emotional. Und ich weiß nicht, ob uns das allen ganz gut tut. Also mir tut dann irgendwie ein ruhiges Frühstück auch wieder viel besser als was allzu Exaltiertes.
Ja, aber trotzdem haben Sie auch Ihren Ausdauersport. So.
Also, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist super Sache. Also Ausdauersport bringt mir ganz viel. Das mache ich seit der Kindheit sozusagen. Als noch niemand Skilanglaufen gegangen ist, da bin ich schon mit Holzskiern. Mein Vater hat mich eingeführt da und meinen Bruder eingeführt. Und wir beide, der Armin ist ja auch Skilangläufer, wir sind dann irgendwann einmal so weit gekommen, dass wir gesagt haben, wir machen die Krönung des Skilanglaufs, wir machen den Vasalauf.
Ja, und das ist in Schweden, oder?
Ja,
was
das ist in Schweden, das sind 90 Kilometer.
Volkslauf in Schweden. Oder?
Der Volkslauf, da starten dann. Ein erstes Mal sind wir hinauf mit dem Walter Schmidt, mit unserem Freund. Und ich muss sagen, das war ein tolles Erlebnis. Wir sind beide erkrankt, mein Bruder und ich, weil wir keine Vorstellung hatten, wie man wirklich Skilanglauf trainiert. Ich persönlich dachte, ich mache mal den ganzen Winter lang nichts. Ich fahre im März hinauf nach Schweden, eine Woche vorher, und da trainiere ich täglich 60 Kilometer, dann werde ich 90 doch schaffen. Oben die Schweden haben den Kopf geschüttelt und gesagt, ja, spinnen die komplett. Weil jeder Schwede in der letzten Woche vor dem Vasalauf, der tut
gar
nichts
mehr. Ja, ich denke
es
mir, genau.
Der tut nur fünfmal am Tag essen, fressen, eben auch ein bisschen saufen, damit er sich Energie und Kalorien aneignet, die er dann für diesen
genau
Tag
umgekehrt,
braucht.
Genau umgekehrt, wie sie das gemacht haben.
Und der Armin und ich, wir waren dann oben und waren am dritten Tag richtig krank nach diesem riesigen Trainingsprogramm. Der Walter Schmidt hat sich in die Ecke geflüchtet, damit er nicht angesteckt wird. Und er hat dann auch das Rennen begonnen und geschafft und ist grandios, hat durchgehalten. Wir sind dann 7 Jahre später wieder hinauf, um es doch wissen zu können und zu schaffen. Da wurde ich von 12.000 Leuten am Start circa 6.200 da. So ganz genau weiß ich nicht mehr. Also eine ganz großartige Leistung. Und mein Bruder, tollerweise, wir sind gleichzeitig gestartet, haben uns nie mehr gesehen, über 90 Kilometer. Mein Bruder ist dann knappe 1,5 Minuten nach mir ins Ziel gekommen. Also wir sind sehr ähnlich in der ganzen Leistung gewesen. Das gefällt mir heute noch, dass wir da so.
Das sind Geschichten, also oder Leistungen, über die man vielleicht lacht, aber es ist sehr wichtig, dass man Dinge hat, für die man so sehr brennt, einfach um sich Inseln des Wohlbefindens auch zu schaffen für eine gute Work-Life-Balance. Das ist ein Stichwort, das wir von Ihnen auch öfter hören. Und von den Herausforderungen Ihres Alltags als Psychiater und Leiter der Psychiatrie in Brixen werden wir heute am Vormittag noch hören und von den Herausforderungen, die die heutige Zeit überhaupt an uns alle stellt. Dr. Roger Pücher im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme heute. Einen möglichst entspannten und ruhigen Sonntag wünsche ich Ihnen im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme. Heute der wohl bekannteste Psychiater unseres Landes zu Gast, Dr. Roger Pücher. Herr Dr. Pücher, dieses Phänomen Burnout. Ja. Da gibt es ja viele, die sagen, früher, die haben viel mehr gearbeitet und da gab es kein Burnout. Hat jetzt nicht nur die Weltgesundheitsorganisation als Krankheit offiziell anerkannt und das hat wahrscheinlich seinen Grund, sondern auch Sie haben tagtäglich damit zu tun in Ihrer Arbeit.
Ja, das stimmt. Burnout ist ein Risikofaktor für Krankheiten. Mehr noch als eine Krankheit für sich steht, aber sie wird in Zukunft natürlich auch als Krankheit behandelt. Wir wissen, dass Burnout unterschiedlich definiert wird. Das hat eigentlich 3 Definitionsstränge. Eins ist, beim Burnout bin ich subjektiv erschöpft, die längste Weile schon monatelang irgendwie kaputt. Das zweite ist, ich entfremde mich von meinem Arbeitsauftrag und meinen Bedürfnissen. Burnout wird also immer durch Arbeitsdruck ausgelöst.
Ja.
Und die Leute, für die ich da sein soll, Burnout trifft helfende Berufe, also von mir aus meine Patienten, die gehen mir maßlos auf die Nerven, über die lästere ich nur mehr. Für die will ich einfach nichts Gutes mehr tun, weil mir vorkommt, die haben es viel besser als ich.
Ja, okay.
In der Phase vernachlässige ich dann auch meine eigenen Bedürfnisse. Manche Leute waschen sich nicht mehr, rasieren sich nicht mehr, gehen nicht mehr zum Friseur, halten kaum Ruhepausen ein, können sich auch nicht gut ablenken, schaffen es nicht mehr in Gesellschaft zu gehen und so weiter. Das bringt ihnen nichts mehr, sie sind zu erschöpft. Und in der dritten Phase findet dann tatsächlich eine objektive Leistungsminderung statt. Da kommt dann der Chef und sagt, du schau, seit einiger Zeit packst du es nicht mehr recht, was ist denn los, du bist nicht gut konzentriert oder du schaffst zu wenig. Und das spornt dann den Betroffenen, der Leistung ganz hoch einschätzt, zu noch mehr Anstrengung an und das bauert ihn dann richtig und endgültig aus.
Warum lassen wir uns so stressen heutzutage?
Viele Dinge. Zum einen ist es die Leistungsgesellschaft selbst. Wir sind so verquickt in einem Netz von einerseits Kapitalismus, also Geld ist Zeit und Zeit haben wir keine und so. Zum Zweiten ist es wohl auch die Idee, dass Ruhepausen sehr knapp und konzentriert durchgeführt werden können. Wir brauchen nicht mehr so viel Schlaf wie früher.
Ach so.
Wir sind elektrifiziert, die ganze Welt fast, also Afrika hat elektrisches Licht. Und in diesen großen Städten schläft man viel, viel weniger. Die Jugend verbringt viel mehr Zeit am Bildschirm, blaues Licht, das weckt. Und damit ist die Schlafzeit automatisch verkürzt und die Zeit der Aufnahme von Informationen oder der Umwandlung von Informationen ist gewaltig vermehrt. Und das sind nicht mehr direkte Informationen Mensch zu Mensch, so wie wir beide uns jetzt ansehen. Das ist ja angenehm und schön und sympathisch. Nein, das sind dann auch indirekte Kommunikationen übers Netz, wo auch zum Teil Stress mitläuft und mitverarbeitet wird. Ich weiß gar nicht, mit wem ich es genau zu tun habe.
Ja, genau. Und dieses ständige Interpretieren, wie meint das der andere?
Ja, und das alles erhöht mir irgendwo letztendlich den Druck, den Stress und die Unsicherheit. Und die Frage ist immer als Mensch, mit wie hohem Maß von Unsicherheit komme ich denn zurecht? Und wir sind heute in hohem Maße, ohne es zu merken, weil wir blinden Fleck dafür haben, sozial verunsichert.
Was ist so ein absolutes Signal dafür, wo ich als Partnerin, Partner merken sollte, hoppla, das ist nicht nur Überanstrengung oder Stress, so positiver Stress, sondern jetzt müssen die Alarmglocken angehen.
Also zum Beispiel, wenn mein Partner oder meine Partnerin sich im Urlaub nicht mehr erholt. Mhm. Wenn ich depressiv bin und fahre nach Ägypten, dann bin ich in Ägypten erledigt. Dann habe ich dort Wurzeln nicht mehr und ich kenne die Sprache nicht und Englisch ist mir zu schwer und ich will eigentlich keine Leute kennenlernen und ich liege irgendwie eine halbe Leiche in einem wunderschönen Hotelzimmer und kann nichts anfangen mit dem Roten Meer. Währenddessen, wenn ich im Burnout bin, dann fahre ich da hin und erhole mich am zweiten, dritten Tag. Die Küche schmeckt mir und gefällt mir die Neuigkeit, dann profitiere ich davon. Also eine Chance wäre, häufig in Urlaub zu fahren, um immer wieder zu sehen, ob man im Burnout ist oder nicht.
Ja, ja, ja.
Oder auch einfacher noch, im Alltag einfach Pausen einzuschalten, weil wir sind einfach an dauerhafteste Anstrengungen gewöhnt. Immer länger, immer schneller, immer höher. Das olympische Prinzip im Alltag, das macht uns schon ziemlich zu schaffen.
Es ist wichtigster Gegenschritt, also einfach bewusst Pausen einlegen.
Genau, also wirklich Muße, langsam. Ich werde jetzt älter, ich bin jetzt 60 geworden, ich merke, dass ich die Dinge nicht mehr so rasch leiste, gerade im Beruf. Und mir kommt es eigentlich zugute und entgegen.
Dr. Roger Pücher heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Dr. Roger Pücher kennt oft keinen Feierabend oder erst sehr spät, kein Wochenende so wirklich als Psychiater und als Leiter des psychiatrischen Dienstes inzwischen in Brixen. Als wir uns zu diesem Frühstücksinterview verabredet haben, da hat er auch gesagt, ja, da muss ich erst mit meiner Frau reden. Wissen Sie, ich habe nur
richtig,
sehr wenig Freizeit.
Richtig, ja, genau.
Wie kann das sein oder wie können wir uns das konkret vorstellen, dass Sie es auch selber zulassen, dass der Beruf Sie so vereinnahmt?
Na eben, die Geschichten, die uns betreffen, unter die Haut gehen, das sind ja auch immer eigene Geschichten, nicht?
Ja.
Und das habe ich gelernt, das habe ich in der Psychiatrie gelernt. Alles, was ich da von anderen Menschen aufnehme, von anderen Menschen lerne, das betrifft eigentlich mich selbst auch. Und psychisch Kranke brauchen nichts anderes als die Dinge, die wir alle im Leben brauchen, etwas Anerkennung, etwas Fürsorge, etwas Respekt, etwas Liebe, nur deutlich mehr davon. Und darum ist mein Beruf eine ideale Vorbereitung fürs normale Leben. Ob das normale Leben dann gelingt, muss man sich auch wieder mal anschauen. Ne? Weil ich bin jetzt in meiner dritten großen Partnerschaft und hoffe, es ist wohl die endgültige letzte und gut, es fühlt sich jedenfalls ganz stark danach an.
Da sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber, was Sie gelernt haben im Laufe dieser Beziehungen vielleicht auch über dieses Thema.
Das gilt auch für andere Leute nicht, das gilt halt nur für mich.
Ja, für sich selber, aber trotzdem, ich glaube, so ein bisschen was kann man sich da schon abschauen oder zumindest interessiert es viele. Einfach, was der Herr Doktor so denkt drüber.
Selber erlebt hat,
ja, genau.
Die eigenen Schlappen und dann, was man daraus lernt.
Ja, auch die eigenen schwierigen Phasen.
Ja, logisch.
Weil
logisch.
Es ist ja gut auch zu hören vielleicht, dass Sie selber wissen, wovon Sie sprechen. Das sind ja auch schwarze Löcher, in die man durch
das Ende. Ich mache im Augenblick zum Beispiel Psychotherapie, nicht? Also das.
Aha.
Ja, natürlich. Das war halt doch ein großer Übergang. Wie soll ich Ihnen das erklären? Vor 5,5, 6 Jahren habe ich meine ehemalige Partnerin verlassen und ich habe 2 Kinder mit ihr, die wohnen in Bruneck und dann vor 1,5 Jahren habe ich geheiratet und ich lebe mit meiner Frau, mit der Carla, jetzt da in Bozen und ich arbeite in Brixen. Und das ist ein großes Hin und Her eigentlich, diese 3 Städte. Seit kurzem habe ich auch kein Auto mehr, weil ich es ein bisschen zu Schanden gefahren habe. Fahre jetzt mit dem Zug und beschließe, mit dem Zug weiterzufahren, weil es so gut ist.
Das heißt, Sie hatten einen Unfall?
Ja, also, einen selbstverschuldeten Sekundenschlafunfall. Ja, nichts passiert, nur gegen die Garagen. Mauer gefahren, also kein anderer Mensch verletzt. Aber für mich ein nettes Signal, ein Warnsignal, mach es anders, sei nicht so übermüdet und vor allem auch ein Signal, auf den Zug umzusteigen. Man lernt nette Leute kennen, man kann mit denen ein bisschen plaudern. Und auch
wenn sie nicht ins Handy schauen.
Genau. Ja, logisch, auch das geht. Aber auch das ist notwendig und wichtig. Es gibt die langen Tunnels, da ist kein Netz.
Da kann man reden mit den
Leuten. Kommunikation, genau.
Gott sei Dank gibt es Tunnels hier in Südtirol. Zurück zum Thema Abgrenzen und zu Ihrem Beruf. Ich kann mir vorstellen, also schon einmal das zeitliche Abgrenzen der Arbeitszeiten ist schwierig.
Ja.
Aber auch das
Emotionale vor allem, das Nahekommen. Ja.
Wie gelingt Ihnen das?
Ja, das war das Erste, was ich lernen musste, auch ein bisschen mit Schwierigkeiten. Ich war in der Schweiz als junger psychiatrischer Assistenzarzt.
In Chur waren Sie da,
in Chur, genau, und hatte drei sehr depressive Frauen zu betreuen und bin denen furchtbar nahe gekommen emotional und habe dann gemerkt, das reißt mich hinunter nach 5, 6 Wochen Betreuung war ich depressiver und sie nicht besser. Hm? Ja. Und dann habe ich es kapiert. Ich muss eine mittlere Nähe und eine mittlere Distanz einhalten. Also es geht nicht, dass ich mich jetzt ganz in die Empathie hineinwälze, weil dann leide ich zwar mit, aber ein pures
Mitgefühl. Dann helfen
Sie
da auch nicht mehr,
oder? Dann helfe ich nicht mehr. Ich habe nicht mehr den Überblick, ich bin nicht mehr beweglicher als die anderen, denen ich helfen soll. Darum hilft man ja anderen viel leichter als sich selbst, weil man den Überblick bewahrt, keinen blinden Fleck hat und weil man irgendwie mit der Entfernung besser operiert. Und später hat mir der Grundsatz unglaublich gefallen, wenn du ein Problem nicht lösen kannst, dann löse dich vom Problem sozusagen. Also schau mindestens einen Abstand herzustellen, irgendwie. Und egal um was Großes oder Kleines es sich handelt. Ne?
Ja. Das ist schön. Dr. Roger Bücher heute in Feuer und Flamme. Südtirol 1 und schon haben wir was mitgenommen hier.
Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Es ist 10:30 gleich, einen schönen Sonntagvormittag wünsche ich Ihnen. Heute gemeinsam mit dem sicherlich namentlich bekanntesten Psychiater unseres Landes, Dr. Roger Bücher, 1985 in Innsbruck promoviert, war auch dort an der Uniklinik als Oberarzt noch vor Bruneck und jetzt vor Brixen und war unter anderem Koordinator der Europäischen Allianz gegen Depression in Südtirol jahrelang, wissenschaftlicher Leiter der Südtiroler Arbeitsgruppe für Suizidprävention, hat einen Haufen verantwortungsvoller Aufgaben in einem sehr wichtigen Bereich und hat damit wenig Zeit für seine Familie, haben wir schon gehört. Was bedeutet das demnach für Sie, so einmal gemütlich am Sonntagvormittag zum Frühstück zusammenzusitzen mit Ihrer Frau Carla?
Das ist das Genialste.
Qualität.
Also, genau, die Sonntagvormittage, die nehmen wir uns ganz für uns, wenn es irgendwie geht, wenn es das Telefon nicht schellt und sonst lassen wir es auch mal schellen. Sonst hat Carla mich angesteckt, wir machen jetzt Intervallfasten.
Sie 16 Stunden vergehen da dann dazwischen.
Ja, oder eben, sie hat dieses Buch gelesen vom Professor Andreas Michalsen aus Berlin, der ist ja überzeugend, der sagt, 16 Stunden oder mindestens 14 Stunden müssen es sein, damit der Stoffwechsel sich erholt, nicht dauernd Insulin ausgeschüttet werden muss. Das klingt verdammt plausibel. Ich glaube auch, dass die Urmenschen und die Jungsteinzeitmenschen so gelebt haben, dass sie nicht dauernd zu essen bekommen haben. Die haben 5, 6 Tage lang gehungert, die mussten lange Strecken laufen und gehen. Und das bauen wir dann ein bisschen künstlich jetzt nach, durch Ausdauersport einerseits und andererseits durch Intervallfasten.
Und hat's geholfen?
Carla hat's unglaublich geholfen. Sie hat 5 Kilo abgenommen. Sie hat sich selbst als ein wenig zu schwer empfunden. Für mich war sie überhaupt nicht schwer, sondern nur bedeutsam. Und das ist sie auch weiterhin. Aber jetzt ist sie halt noch schlanker. Und bei mir funktioniert das nicht. Also ich intervallfaste schon so herum. Aber bin nicht ganz, um 10 Uhr abends esse ich manchmal noch Schokolade. Ganz.
Dann kann das nicht funktionieren, oder?
Eben, dann ist es unterbrochen. Ja. Und am Sonntag annullieren wir das Intervallfasten. Da wird dann normal gefrühstückt. Das ist hochgradig genussig. Kommt auch vieles auf den Tisch. Also, weiß Gott, da gibt es dann auch Lachs oder alle möglichen Besonderheiten, die genieße ich sehr.
Ihre Frau Carla, wie gut kommt die damit zurecht? Oder wie gut eben nicht, dass
womit
sie so
jetzt?
Wenig...
Mit dem Intervallfasten, mit mir, mit dem Leben?
Nein, mit dem ja gut. damit, dass sie doch so sehr in ihrem Beruf drin stecken.
Ja, eben, ich glaube, das ist ein Diskussionspunkt. Und ich erkläre wiederholt und vielleicht nicht entschlossen genug bisher, dass ich das ändern werde. Und ich habe eine große Änderung schon erreicht. Also ich bin von Bruneck nach Brixen. In Bruneck habe ich haufenweise Nachtdienste gemacht und Bereitschaftsdienste gemacht. Und die muss ich jetzt in Brixen nicht mehr machen. Das ist schon Lebensqualität pur. Carla rechnet mir dann vor, dass sie nicht sehr viel von der Zeit kriegt. Das ist meistens verschlafene Zeit.
Und okay, das kann ich auch.
Davon haben wir nur ein bisschen was, schon auch was Wichtiges, aber nur ein bisschen was. Und jetzt möchten wir es halt wieder anders gestalten. Und es ist ja gut, wenn die Partnerschaft die innere Architektur ein bisschen gemeinsam umgestaltet, oder? Bauspiel wechseln sozusagen.
Ja, also ich finde, Sie sind ein Mensch, mit dem man durchaus über die Dinge reden kann. Deswegen, ich bin sehr froh, dass Sie das sich ausmachen. So. Also jedenfalls liebe Grüße an Ihre Frau Carla, die gerade zuhört. Und Dankeschön, dass Sie ihn auch heute in diesen 2 Stunden am Vormittag entbehren. Zu Südtirols beste Musikmix jetzt Susan Vega und Luca.
Sie haben gesagt, super. Das ist mein Lieblingslied.
Sehr gerne. Der Psychiater Dr. Roger Bücher heute in Feuer und Flamme.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernhardt.
Eine gekonnte Work-Life-Balance, das richtige Wechselspiel aus Herausforderung, aus Befriedigung, die uns der Beruf gibt, und der Entspannung, die uns die schönen Dinge des Lebens schenken können. Auch danach waren wir ja schon auf der Suche heute am Vormittag mit Dr. Roger Pücher, dem Leiter des psychiatrischen Dienstes in Brixen. Von Ihrer ganz wichtigen Aufklärungsarbeit zu Depressionen, zu Essstörungen auch, werden wir nach 11 Uhr noch sprechen heute, weil das immer noch unterschätzte Phänomene sind, auch bei uns hier in Südtirol. Aber der aktuellste Anlass, aus dem ich mir dachte, wir sollten Sie als Mensch einmal unbedingt kennenlernen in diesem Frühstücksratscher, das waren Ihre Aussagen über den Unfalllenker nach dem verheerenden Verkehrsunfall in Luttach mit 7 Toten.
Stefan Lech,
Anfang Jänner, der sich mit fast 2 Promille Alkohol im Blut selber unvorstellbare Vorwürfe macht, inzwischen natürlich, und gar keine Hoffnung auf ein normales Leben danach haben kann mit 27 Jahren, sagen wir uns vielleicht so. Das sehen Sie sehr menschlich, ja? Was sind einen Monat danach Ihre Gedanken dazu?
Also ich denke, ich hätte Hoffnung für
Herrn
Lechner.
Genau, Sie haben das so schön gesagt.
Weil mir vorkommt, erstens ist das Hoffnungshaben etwas Grundmenschliches. Wir sagen immer, die Hoffnung stirbt zuletzt, und das ist tatsächlich wahr. Solange wir denken und fühlen können, haben wir Hoffnung, dass etwas besser und anders werden kann. Zum Zweiten, natürlich ist da Schuld im Spiel, aber nichts von Absicht, keine Spur von Absicht. Also Stefan Lechner hat etwas getan, was vielen anderen auch geschehen hätte können, weil viele von uns, und ich sage da von uns, schließe mich nicht aus, zu schnell Auto fahren, zu maskulin, zu draufgängerisch tun, in der Nacht zu unvorsichtig sind, zu viel Alkohol trinken, zu wenig auf Signale achten, wie vielleicht die Lichthupe und so weiter. Also im Grunde ist das ein Warnschuss fürs ganze Land, leider Gottes mit Todesopfern. Ja. Und wir sollten uns jetzt alle ein bisschen an die Kandare nehmen und sagen, ich lebe vorsichtiger. Die moderne Welt, das moderne Leben funktionieren nur mit mehr Regeln, mit mehr Strenge.
Und
für ihn
wirklich,
selbst, ja, und für ihn selbst, glaube ich, klar, ist das extrem schwierig. Aber ich denke mir, wenn er einen Zusammenhalt hat mit anderen Leuten, wenn er merkt, dass ihn das jetzt nicht entfremdet von der ganzen Welt, sondern dass es Menschen gibt, die gerade weil alle anderen über ihn herziehen, mehr zu ihm halten, das ist vielleicht das Erlebnis, das er braucht, dann kann er daraus wieder Kraft schöpfen. Also ich hypothetisiere, wenn er eine Freundin hat, jetzt oder später, und die sagt, ja, mir ist gleich, was die Leute sagen, mir ist gleich, was da geschehen ist, ich sehe in ihm den Menschen und ich akzeptiere in ihm den Menschen und suche ihn genau, dann ist das schon auch ein sehr schönes Bekenntnis an die Menschlichkeit, an die Humanität.
Zum Thema Alkohol am Steuer. Wir haben dann Mitte Jänner auf Südtirol 1 hier einmal mit der Polizei gesprochen. Also die Karabinieri haben eine Aktion scharf gemacht an einem bestimmten Tag. Da waren wirklich 135 kontrollierte Autolenker und davon sind 5 Führerscheine entzogen worden. 6 Führerscheine, 5 wegen Alkohols am Steuer, also das ist viel.
Das ist,
das
nicht
ist ein
selten,
hoher
das ganze,
Prozentsatz.
Genau,
da, also deswegen
das ist, betrifft uns alle.
Ja, ganz ja, wichtige Lehre, die wir alle draus ziehen
also,
können.
Auch. Biblisch gesagt, wer jetzt ganz frei von Verantwortung ist, der werfe halt den ersten Stein. Nicht so. Und dann gibt es nicht viele, die das können.
Mit welchem Interesse haben Sie als Psychiater verfolgt, welche Flut an Kommentaren halb Südtirol dann über die sozialen Netzwerke losgelassen hat?
Ich habe das gar nicht verfolgt. Ich bin da draußen und bin froh drum. Und ich hoffe, dass die Verwandten des Herrn Stefan dasselbe getan haben. Weil dieser Shitstorm, der tut einem schlecht. Das macht, das weckt die schlimmsten Emotionen. Und die sind ja ohnehin schon da. Die müssen nicht noch verstärkt werden. Also ich glaube, vieles von dem, was so als Reaktionen im Netz erfolgt, ist sowas wie Lärm. Das gibt's halt leider Gottes, weil viele Menschen glauben, sie müssen sich äußern. Ich wäre ja lieber zurückhaltender mit Äußerungen. Und vor allem zurückhaltend mit verurteilenden Äußerungen, weil da tun wir nichts anders als die eigene potenzielle Mitverantwortung in eine Schuld für andere übertragen. Also wir projizieren. Das hat der Sigmund Freud schon entdeckt. Und das ist eine ganz häufige Variante, um mögliche Schuld und mögliche Belastung weit weg von mir zu schieben, weil da haben wir einen Sündenbock woanders.
Dr. Roger Pücher, der Psychiater bei uns im Land, unser äußerst spannender Frühstücksgast heute in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Promi-Frühstück, noch bis 12 Uhr und ab 10 vor 11 unsere Nachrichten jetzt. Einen guten Sonntagvormittag.
Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Gleich 11 Uhr, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück heute mit einem sehr wichtigen Fachmann in Südtirol, mit dem Psychiater und Leiter des psychiatrischen Dienstes in Brixen, mit Dr. Roger Bücher, mit dem ich Ihnen gemeinsam ein schönes Wochenende wünsche. Und ich freue, wenn Sie uns auch weiterhin begleiten bis 12 Uhr hier bei unserem Frühstückstisch. Es sind lauter wichtige Gesprächsthemen mit ihm heute. Burnout zum Beispiel ist ein Risikofaktor, der schwere Krankheiten zur Folge haben kann. Über diese neue Definition des immer verbreiteteren Erschöpfungszustandes durch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, haben wir auch schon ausführlich mit Dr. Bücher gesprochen. Darüber, dass wir nur mit dem richtigen Ausgleich zur Arbeit, mit Erholungsphasen, die uns Freude machen, also mit einer gekonnten Work-Life-Balance bewahrt bleiben davor. Und dass wir uns beim Erkennen solcher Probleme unbedingt sofort professionelle, psychologische oder psychiatrische Hilfe holen sollten, die er ja selber, wie er uns verraten hat, auch gerade in Anspruch nimmt beim Psychologen. Er selber ist auch gerade in Behandlung bei einem Kollegen, aus beziehungstechnischen Gründen allerdings. Außerdem hat Dr. Bücher in einem recht dummen Unfall, wie er sagt, kürzlich sein Auto zerlegt. Auch da kann er inzwischen erzählen davon und lachen darüber. Stellen Sie sich ein darauf, dass dieser Frühstücksratscher mit genau dieser sympathischen und menschelnden Offenheit in die zweite Runde geht. Noch bis 12, wie gesagt, Wege und Möglichkeiten aus der Depression zu kommen. Das ist nur ein wichtiger beruflicher Schwerpunkt in den nächsten Minuten. Wir hören vom Papageno-Effekt zum Beispiel von Dr. Bücher. Dazu ganz viel gute Musik, die unser Leben ja auch ganz entscheidend bereichert, wie uns sogar der Doktor bestätigt hat heute am Vormittag schon. Einen schönen Sonntag, Südtirol. Das mache ich mit mir selber aus. Das muss eh keiner wissen, dann reden die Leute. Na, es geht schon, es muss ja irgendwie gehen. Das sind recht typische Südtiroler Aussagen, wenn es uns innerlich nicht gut geht. Und Aussagen, die das Krankheitsbild der Depression bei uns in Südtirol zu einem riesigen Thema machen. Wie riesig, Psychiater Dr. Roger Bücher? Erste Frage in unserer zweiten gemeinsamen Frühstücksstunde hier in Feuer und Flamme auf Südtirol 1. Entschuldigung, ich bin sehr froh, wenn Sie nebenher essen. Also deswegen, ich habe Sie
danke.
Jetzt gestört beim Kauen.
Nein, alles geht perfekt.
Die Musik war fertig.
Wer viel denkt, der braucht viel Energie.
Ja,
ne?
Sie haben recht, genau. Das ist ja gut.
Die Muskeln brauchen wenig, das Gehirn braucht ganz viel Energie.
Stimmt.
Wie riesig.
Ja.
Weltgesundheitsorganisation sagt, im Jahr 2030... Die wichtigste Krankheit weltweit, aller körperlichen und seelischen zusammengenommen, ist die Depression. Das heißt, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass das häufiger wird, intensiver oder umgekehrt, dass wir andere Krankheiten besser beherrschen. Aber bei der Depression wissen wir eigentlich nicht recht, wie wir glückliches Leben für alle machen können. Das Zweite ist, in Zahlen wissen wir in der westlichen Welt, 5% eines jeden größeren Kollektivs leidet gerade an Depression. Also
ist jeder...
Wenn wir,
20.
Ja, das ist jeder 20. Genau. Und zwar ungerechterweise Frauen doppelt so häufig wie Männer.
Junge Frauen, glaube ich, sind vor allem
ja,
betroffen.
Ja, es sind vor allem Frauen zwischen der ersten und der letzten Regelblutung. Also es hat auch natürlich mit der hormonellen Umstellung, mit dem hormonellen Zyklus zu tun. Und das ist eine Ungerechtigkeit, die andererseits so lebenserhaltend ist und lebenswichtig ist, dass wir als Menschheit sagen müssen, das müssen wir einfach akzeptieren. Da brauchen die Nicht-Frauen, also die Männer und Andersgeschlechtlichen, Geduld. Die brauchen einfach auch Mitgefühl. Die brauchen die Fähigkeit durchzuhalten, weil natürlich der weibliche Generationszyklus etwas ist, was unser Überleben als Art sichert und gleichzeitig auch, das wissen wir heute, belastet. Gerade wenn man nicht viele Schwangerschaften hat, sieht es mit Depressionen eher schlimmer aus bei Frauen. Also das moderne Leben mit vielleicht nur einem oder zwei Kindern ist tendenziell eher dazu führend, dass Frauen häufiger Depressionen entwickeln können.
Ab wann, jetzt unabhängig Frau, Mann, ab wann ist der Gang zum Arzt der Ausweg? Und ab wann, zweite Frage, merke ich, da ist wirklich jemand so weit, dass er auch davor steht, sich wirklich sein Leben unter Umständen zu nehmen? Also diese zwei Aspekte.
Der Gang zum Arzt, ab dem Moment, wo mein Leiden so stark wird, dass mir vorkommt, es macht mir den Alltag unmöglich. Also wenn ich nicht mehr arbeiten gehen kann, wenn ich so in den Kontakten mit meiner Partnerin, mit meinem Partner schwer beeinträchtigt bin und der sagt, was ist mit dir los? Du bist wie ein anderer Mensch. Wenn ich auch kaum mehr Freude und Gefühle empfinde, meine Hobbys nicht mehr recht pflegen kann, dann sollte ich, denke ich, Hilfe suchen. Am gescheitsten und einfachsten ist der Hausarzt, weil er meistens auch das größte Vertrauen vermitteln kann. Und der kann dann auch weiter zuweisen, aber man kann direkt zum Spezialisten, zum Psychiater gehen. Die psychiatrischen Dienste sind unentgeltlich praktisch, direkt aufsuchbar. Die meisten Leute glauben, sie brauchen eine Zuweisung vom Hausarzt, brauchen sie nicht, brauchen sie gar nicht. Und unentgeltlich stimmt nicht, das kostet ein bisschen was, aber das sind sehr erschwingliche Preise. Und sonst wäre der Gang zum Psychologen, zum Psychotherapeuten ganz wesentlich, vor allem wenn mir vorkommt, ich bin in einer Situation, in der ein Problem, eine Belastungssituation, die sozial vor allem ist, mich in diese Erschöpfung, in diese Depressivität hineintreibt. Dann ist der Psychologe Trumpf, weil der untersucht die Zusammenhänge.
Okay.
Und das kann ich zwar auch alleine machen, aber alleine komme ich in aller Regel ins Grübeln. Dann habe ich immer wieder dieselbe Erklärung und die wiederholt sich pausenlos und wird nur im Gehirn festgeschraubt. Währenddessen, wenn ich das mit einem Therapeuten mache, dann sieht das ganz anders aus. Der reagiert für mich unvorhersehbar, der fragt mich auch. Und dann ist das Ganze hilfreich. Ich bin zum Beispiel selber im Augenblick gerade in Psychotherapie.
Ja, haben Sie gesagt.
Und das tut mir gut. Ich meine, einmal im Monat gehe ich hin zu meinem Therapeuten. Das ist nicht sehr häufig. Und da lade ich ab und lade auch wieder auf. Neue Ideen.
Was sind die Anzeichen? Ab wann wird Suizid wirklich ein Thema?
Eine ist die Hoffnungslosigkeit. Das zweite ist der psychische Schmerz, der große seelische Schmerz, etwas nicht aushalten zu können. Und das dritte ist die Impulsivität. Ich muss handeln. Deswegen, alles, was wir da tun können, ist vor allem Menschen wieder Hoffnung zu vermitteln, zum einen, und sie häufig von ihrer Impulsivität, von dem Drang, unbedingt was tun zu müssen, wegzuholen. Dafür sind wir Psychiater ja auch verschrien, weil wir dann auch Beruhigungsmittel verschreiben. Die Leute schlafen dann besser und sind untertags verlangsamt. Und dann heißt es, mein Gott, der wirkt ja sowas von weggetreten.
Was ist da los?
Das wirkt ja vielleicht vorläufig, weil antidepressive Medikamente 2 bis 4 Wochen brauchen, bis sie wirken, bis sie wieder Kraft geben, Schwung geben und dann bessere Stimmung.
Also die erste Phase ist da die
lähmende Phase. Die erste Phase ist die schwierigste der Behandlung, die allerschwierigste. Und die meisten Leute machen da ja unterschiedliche Erfahrungen, lassen Medikamente weg oder halbieren sie, nehmen sie dann 3 Tage später wieder. Und da ist es wichtig, dass man weiß, wenn ich ein Antidepressivum nehme, ich muss das bitte schön regelmäßig nehmen. Und dann muss ich diese im Durchschnitt 3 Wochen warten, wenn ich dann über 60, 70 bin, vielleicht auch 5, 6 Wochen warten, bis es wirkt. Und das ist diese schwere Zeitspanne, in der ja alles schon besser sein sollte, weil wir wünschen den Erfolg sofort. Wir wissen es von der Chirurgie her, etwas wird weggeschnitten und dann ist es weg oder was weiß ich. Gerade im psychischen, psychiatrischen können wir nicht zaubern, aber wir können günstig beeinflussen, langsam, nachhaltig, in kleinen Schritten.
Wir knüpfen da ein bisschen noch an dieses Gespräch in Feuer und Flamme hier auf Südtirol 1 gleich mit dem Psychiater Dr. Roger Pücher. Das sind ernste, aber ganz wichtige Gesprächsthemen heute in Feuer und Flamme hier, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, das oft ja sonst zu sehr munteren Gesprächen und Themen dahin plätschert, aber auch wir haben immer wieder Grund zum Lachen hier mit Dr. Roger Pücher, das ist sehr schön, der Leiter des psychiatrischen Dienstes in Brixen. Die letzte Frage noch anknüpfend an unser Gespräch über das Krankheitsbild der Depression vorhin. Das Nichtreden darüber in den Medien, das war ja früher immer das, was man so, wofür so plädiert wurde.
Genau,
wo man gesagt hat, weil sonst hören das die Leute und dann kommt der ein oder andere vielleicht auch noch auf die Idee. Davon ist man Gott sei Dank inzwischen weggekommen. Vor allem Sie sind der Meinung, dass man durchaus darüber reden muss.
Also der Meinung ist ein Wissenschaftler, der Herr Niedernkrotenthaler, der in Wien lebt und der ein Soziologe, der in der Arbeitsgruppe vom Sonneck forscht. Und die haben natürlich früher auch den Werther-Effekt belegt. Also man soll nicht spektakulär berichten, weil das gerade anlässlich der U-Bahn-Suizide in Wien ganz viele Nachahmungsdaten ausgelöst hat. Als die Medien dann beschlossen haben, das nicht mehr zu berichten, gingen die Suizide um ein Drittel zurück und auch die Suizidversuche. Und das war dramatisch und deutlich. Aber inzwischen hat 2010 Niedernkrotenthaler eben publiziert, dass es auch einen umgekehrten Effekt gibt. Nicht nur den Werther-Effekt, also diesen Nachahmungseffekt, sondern auch den Papageno-Effekt. Es hat Wolfgang Amadeus Mozart dieses Singspiel Zauberflöte geschrieben, ganz bezaubernd in deutscher Sprache eben. Und da kommt der Papageno vor, der ist heillos verliebt in die Papagena, aber er kommt nicht ran an sie. Und er will aus Liebeskummer aus dem Leben scheiden. Und da kommen 3 Knaben vorbei und die tun eigentlich nicht wahnsinnig viel, außer dass sie ihn aufrichten und sagen, nein, Papageno, du bist ja ein toller Bursche jetzt. Mhm. Probier's einfach, du wirst sehen, die liebt dich dann schon. Du musst nur riskieren, du musst dich nur ranwerfen. Und er nimmt den Ratschlag an und tut das in dieser Oper und gewinnt natürlich komplett die Liebe seiner.
Okay, und das hat jetzt angebetet. Einzug in Ihr Gebiet, das ist schön.
Genau, und jetzt hat Niedernkrotenthaler entdeckt, dass es einen Suizid präventiven Suizid, also vor Suizid schützenden Effekt gibt, wenn man Krisengeschichten publiziert, wo Menschen berichten, ich bin in schwere Krise geraten, vielleicht auch hin zu Suizidgedanken oder Vorbereitungen, und dann habe ich es nicht gemacht und es hat mir einiges geholfen, bin wieder gut rausgekommen. Ja. Und dann auch schildern, was mir geholfen hat. Dazugestellt Experteninterviews und dazugestellt Publikationen des Netzwerks an Anlaufstellen in Krisen, an wen kann man sich akut und sofort wenden, wer hilft gleich. Die drei Dinge zusammengenommen helfen gegen Suizid. Und für unsere Informationsgesellschaft ist das das Richtige. Jetzt wissen wir, es gibt eine günstige und ungünstige Art von Berichterstattung.
Sie waren uns da auch, ja, große Hilfe, weil Sie sind auch einmal an Südtirol 1 herangetreten und haben gesagt, ihr müsst uns da unterstützen. Und
das der Herr Feuer sehr, hat sehr das gerne. Gemacht, das war super. Wir haben da 2, 3 so Reportagen gemacht, modellhaft, mit Leuten, die sich zur Verfügung gestellt haben, die haben erzählt, wie schlecht es ihnen gegangen ist und wie gut es ihnen jetzt geht und wie sie rausgekommen sind, wer ihnen geholfen hat, was ihnen geholfen hat. Das sind frohe Botschaften.
Ja, auf alle Fälle. Ja. Sehr gerne, immer wieder, wirklich. Weil wir selber spüren, als Moderatoren auch, wie wichtig das ist.
Eben, das tut uns allen gut, weil wir profitieren ein bisschen mit. Wir schwingen da mit. Stimmt. Wir lernen daraus, dass auch wenn mir eine Krise passiert, die groß ist, ich komme dann vielleicht doch ganz gut heraus. Vor allem, wenn ich rede. Ne?
Sind das die Momente, die Sie in Ihrem Beruf als Psychiater glücklich machen, wenn Sie merken, da konnten Sie helfen? Oder
extrem glücklich. Das ist unglaublich, wie sehr das einen mit erfasst, wenn ich erlebe, dass ein anderer Mensch plötzlich, vielleicht auch durch den Kontakt mit mir, diese Maßnahmen, anders wirkt, also gelöster wirkt, lachen kann oder so, plötzlich dasteht und dann eine witzige Bemerkung macht. Oder die Partnerin sagt ja jetzt, bis vor kurzem hat er nur so vor sich hingedöst und heute ist er hinuntergegangen in den Garten und hat umgestochen und dann hat er einen Regenwurm zerstochen und so irgendwas und das hat ihn dann beschäftigt. Das sind so Kleinigkeiten.
Er hat wieder Teil am Leben.
Ja,
so,
eben, genau.
Also, indem man so macht. Schön. Sie sind generell jemand, der den Humor nicht so schnell verliert, oder?
Ich weiß nicht, wie viel ich zum Lachen habe, aber ich bemühe mich.
Nein, eben, das merkt man.
Wichtig ist, dass ich über mich selber lachen kann, weil sonst wird es ein bisschen kritisch. Wenn ich nur andere auslache, gute Nacht.
Dr. Roger Pücher heute in diesem sehr unterhaltsamen Frühstücksratschau auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Ja, da sind auch gescheiterte Ehen und Beziehungen natürlich ein großes Thema. Eine gescheiterte Ehe zum Beispiel auch mit 2 Kindern ist auch eine riesen Krisensituation in einem Leben. Gerade die kennt auch der Psychiater Dr. Roger Pücher aus eigener Erfahrung. Was haben Sie gelernt aus diesen Momenten in Ihrem Leben?
Ja, das ist vielleicht die schwerste Lehre, weil ich nicht weiß, wie ich sie, das ist jetzt nicht zu Ende in gewisser Weise. Ich weiß, dass man sich in Beziehungen sehr stark bemühen kann und wenn Kinder da sind, dann ist es besonders wichtig, alles einzusetzen. Und obwohl ich ja als Fachmann weiß, was ich tun müsste, habe ich gemerkt, dass die Theorie ganz anders ist als die Praxis. In der Praxis verkette ich mich dann doch in Streitigkeiten und lasse mich ein in Wortgefechte und habe das getan, auch vor den Kindern immer wieder. Das hat schwierigste Atmosphären und Situationen geschaffen und irgendwann ging das dann nicht mehr zusammen. Aber da ist alles schmerzhaft, sowohl der wiederholte Versuch, trotzdem miteinander auszukommen, als dann auch der Versuch, sich zu lassen und zu trennen. Am Ende, glaube ich, haben die Kinder am meisten darunter gelitten. Weil wir beiden Erwachsenen haben uns schon neu orientiert und irgendwo stehen wir fest im Leben. Ich hoffe, dass meine Kinder das dann irgendwo auch verwenden können, so wie viele Leute die Krisen verwenden, indem sie sagen, okay, ich habe auch was daraus gelernt und bestimmte Vorteile im Umgang mit schwierigen Situationen ziehe ich daraus. Es sieht ganz gut aus. Meine Kinder sind da inzwischen ganz positiv. Meine Tochter Franziska, die bereitet sich in Wien gerade vor, die möchte Zahnmedizin machen. Und da gibt es eine schwere Hürde vorher, so eine Prüfung. Mhm. Die muss man halt bestehen und darauf bereitet sie sich vor jetzt. Und ist vorher arbeiten gegangen, wollte also nicht ganz gleich ins Studium rein. Und dasselbe macht Michael, mein Sohn, der hat also maturiert und hat auch gesagt, nein, Tata, ich will nicht studieren. Nach 2 Arbeitserfahrungen, die kurz waren, hat er jetzt gesagt, er will Psychologie studieren. Also, finde ich auch ganz gut. Und ich glaube, die Jungen dürfen sich so Entscheidungen erarbeiten selber.
Ein ernsteres Thema wiederum in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist in den letzten Jahren viel passiert in Südtirol und Sie haben da viel vorwärts bringen können, auch gemeinsam mit Kollegen. Am Krankenhaus Meran gibt es die Abteilung
entstanden, genau. Das ist ein großer.
Wie wichtig war dieser Schritt?
Nein, der war ganz wichtig. Die großartigste Person in der Hinsicht ist schon Barbara Piccinini, die seit dem Jahr 2005 immer wieder signalgebend gewirkt hat, beste Kontakte zur Politik hat, selber ganz charismatisch ist und sich für die Sache aufgeopfert hat. Und sie hat vor allem die Politik darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht reicht, wenn wir 4 Ambulanzen für Kinderpsychiatrie haben und dann vielleicht auch eine Abteilung irgendwo planen. Wir brauchen die Rehabilitationsstätten. Mhm. Jugendliche sind oft viele Jahre unterwegs, Monate oder Jahre unterwegs. Und die müssen da gut begleitet und betreut werden, damit sie aus ihren Schwierigkeiten besser herausfinden. Die Politik hat da gut mitgetan, das finde ich super. Und jetzt haben wir als Ergebnis tatsächlich diese sehr gut bestückte Abteilung, 31 Mitarbeiter bei 12 Betten. Das ist eine ganz tolle Dichte an Experten, die da für junge Leute da sind. Das ist ja schon, dass das ganze System auch gut anläuft. Also ein funktionierender Bereitschaftsdienst dazu kommt, der noch nicht so ganz läuft, wie wir wollen. Aber das sind alles Dinge, die lösbar sind.
Was passiert in dieser Abteilung genau?
Also in dieser Abteilung passiert vor allem sehr viel mit jungen Menschen, weil es kommen Leute hin, die da entweder im Verhalten außerordentlich extreme Erfahrungen machen im Sinn von ich will nicht mehr und kann nicht mehr oder umgekehrt auch im Sinn von Hyperaktivität, Aggressivität.
Die Essstörungen sind sicher auch ein großes Thema.
Also Essstörungen kommen genau noch nicht hin.
Ah, okay.
Die jugendlichen, kindlichen Essstörungen, die kommen, die Menschen mit Essstörungen im Kindes- und Jugendalter, die kommen zum Primar Markart, meinem Kollegen Primar Markart,
in Brixen.
An die Pädiatrie in Brixen. Ja. Er hat dort 4 Betten für essgestörte Kinder. Aber da brauchen wir was für Erwachsene. Das ist noch sozusagen eine Schwachstelle im System, aber da sind wir schon dran, wo ein solches Zentrum denn zu liegen, zu stehen kommen könnte.
Das ist Dr. Roger Pücher, der uns heute erzählt hier in Feuer und Flamme auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Es ist gleich 11:30, Südtirols bester Musikmix und dazu heute ein Mann hier in Feuer und Flamme, der in seinem großen Engagement für unsere innere Gesundheit und unser Gleichgewicht eine sehr wichtige Kraft ist bei uns in Südtirol. Der ehemalige Koordinator der Psychiatrie Bruneck und jetzt Leiter des psychiatrischen Dienstes in Brixen, Dr. Roger Pücher aus Bozen. Klassische Musik, haben wir gehört, ist ein großes Anliegen von Ihnen. Ausdauersport betreiben Sie schon sehr lange und sehr leidenschaftlich.
Lesen.
Zeit mit Ihrer Ehefrau natürlich, die Sie vor 1,5 Jahren geheiratet haben.
Das ist noch mehr als Leidenschaft. Das ist ein Grundbedürfnis.
Warum heiraten vor 1,5 Jahren? Es ist schön, dass man noch einmal sagt, weil da waren Sie fast schon 60. Das
genau.
Ist toll.
So eine Altersheirat, meine Sie, wohin führt das?
Ich
jedenfalls ist sie nicht nur empfunden, sondern auch überlegt. Carla hat das wunderbar gesagt. Bei unserer Hochzeit hat sie dann berichtet, ja, wir mussten heiraten.
Aber warum jetzt?
Ja, sie war nicht schwanger, jedenfalls das nicht. Nein, wir mussten gar nicht heiraten. Wir hätten jede andere Wahl gehabt, aber ich bereue es gar nicht. Es festigt gewaltig mehr. Also wenn wir beide auch sozial so zusammengehören können, dann ist das für ein bisschen symbiotisch wirkende Menschen, glaube ich, ein ganz großes Rückgrat. Mhm. Und ich fühle mich seitdem einfach viel wohler.
Wenn wir Sie abseits Ihres Berufs als Arzt anschauen, uns genauer, da landen wir bei der Astronomie auch und bei der Kosmologie. Was suchen Sie da?
Das waren die alten Hobbys von mir, die kann ich jetzt nicht mehr pflegen. Ja? Aber da habe ich so lange Zeit, wollte ich also Astrophysiker werden, vorher noch Astronaut. Das sind so diese Kinderträume.
Na wirklich, also alle.
Und ein Weltraummediziner hätte mir gut gefallen. Ja. Heute weiß ich, dass das Unfug ist. Da draußen ist man ja einem Strahlenbombardement ausgesetzt. Man kriegt da Leute, Chemie und alles Mögliche, die Muskeln erschlaffen und so weiter. Überall hin, nur nicht in den freien Weltraum. Mhm. Aber damals dachte ich, das muss toll sein. Und wenn jetzt die Amis sagen, go Mars, also wir wollen den Mars jetzt rasch erreichen, dann hat mich das sehr beflügelt. Ja.
Haben Sie ein Teleskop da?
Ja, ich habe ein kleines 2,5 Zöller. Ja, das kann ich jetzt alles nicht mehr pflegen. Aber
es steht da.
Die Sternbilder gefallen mir und wenn ich die dann erkenne, dann kann ich mindestens so in einen Abendspaziergang hinein irgendetwas Nettes sagen. Das sind die Plejaden wieder. Das war übrigens etwas vom Ersten, was ich der Carla gesagt habe. Vor 30 Jahren haben wir uns schon mal kurz kennengelernt.
Okay.
Ich kann nicht sagen lieben, weil wir nur so aufeinander gestoßen sind. Das war ganz kurz damals, so ein Aufflammen. Und damals habe ich ihr offenbar erinnert, sie sich die Plejaden gezeigt. Das ist der bekannteste offene Stern.
Ein paar Minuten haben wir noch. Dr. Roger Pücher in Feuer und Flamme hier. Einen schönen Sonntag wünschen wir Ihnen noch einmal gemeinsam, wo auch immer Sie gerade sind oder womit. Gleich unser gemeinsamer Endspurt hier.
Flamme mit Sarah Bernhardt.
Ein Mann, der stets ein offenes Ohr hat für seine Patientinnen und Patienten, der daher wenig Freizeit hat, der die Herausforderung kennt, den Beruf, für den man brennt, nicht zu viel Platz im Leben einzuräumen. Ein Mann, ohne den wir in Südtirol in lebenswichtigen Fragen wirklich ärmer dastehen würden, als wir es jetzt tun. Dr. Roger Bücher, Koryphäe im Bereich der Psychiatrie bei uns in Südtirol, war unser Gast heute und ja, ich habe sie durch und durch so erlebt, wie ich sie mir vorgestellt habe. Also schon sehr positiv auch und jemand, der sehr klar die Dinge formuliert und auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Also da haben Sie durchaus manchmal, sind Sie da manchmal schon einmal angeeckt?
Ja, Sie sind schon hier. Doch. Schon, gell? Gerade bei Vorgesetzten.
Gut, aber auch sowas überlebt man anscheinend.
Klar, ja. Ich musste mich mehrmals entschuldigen für Aussagen in der Presse zu anderen Psychiatrien und zu. Das geht auch zurück auf den Landesrat Saurer. Der hat mir das nicht übel genommen. Otto Saurer, der hat gesagt, ja, der Bücher ist halt ein Psychiater, der auch lachen kann, der wirkt auch sympathisch. Und ein Amtsdirektor, der wollte mir ein Riesenkompliment machen, der Alfred König, auch ein Freund, der hat gesagt, ja, weißt du, die anderen Psychiater da im Land, ist allerdings 20 Jahre her, Die wirken alle wirklich wie Psychiater, denen sieht man es an. Aber du könntest auch Gynäkologe sein. Und ich war beleidigt. Ich wollte ja wie Psychiater aussehen.
Ja, mein Satz, dein Satz ist das Letzte, was wir noch gemeinsam vorhaben. Ich beginne den Satz und Sie führen ihn einfach für mich zu Ende, bitteschön. Die größte Herausforderung an diesem Beruf als Psychiater Tag für Tag ist?
Mit den eigenen Gefühlen klarzukommen. Wenn ich auf andere stoße.
Ich bin gerne für Menschen da, weil...
Sie mir ein Gefühl geben, gebraucht zu werden und wichtig zu sein.
Am glücklichsten macht mich...
Ja, vielleicht ein Sonntagvormittag, der ein bisschen anders aussieht als der heutige.
Es war wieder Arbeit, so ein bisschen. Bisschen Arbeit. Am meisten beschäftigen wir uns in der Psychiatrie in den kommenden Jahrzehnten wohl mit...
Mit Verstand und Gefühl. Wie können wir die beiden auf einen Nenner bringen und ins Gleichgewicht?
Der schwierigste Moment meines Lebens war?
Meine Trennung bei gleichzeitiger neuer Liebe, fast gleichzeitig entstandener neuer Liebe.
Anders machen würde ich heute.
So viel, dass ich jetzt gar keine Einzelheiten nennen kann. Ich bin ein Korrektor, ich möchte da vieles ummodeln.
Könntest du denn im zweiten Leben machen? Ich glaube an.
Ich glaube an Humanität. Ich glaube an Ehrlichkeit und an die Wirkung von Transparenz. Also wenn ich etwas offen sagen kann, dann ist es viel klüger, als wenn ich da Manöver anwende.
Ich lache gerne über.
Ja, schon auch mich selbst. Das glaube ich ist gut, das hilft mir, weil ich mache viele Blödsinne.
Zum letzten Mal geweint habe ich.
Das ist noch nicht so lange her, in einer Diskussion mit meiner Frau. Ja, wir berühren auch ganz traurige Themen und da lasse ich dann meinen Gefühlen eher freien Lauf als sie. Da sind wir irgendwie eigenartig.
Ich bewege mich am liebsten vorwärts mit?
Also mit Elan und auf Langlaufskiern. Das ist mir das Liebste.
Immer in meiner Hosentasche habe ich?
Einen Stick, in dem meine Vorträge sind.
Ich liebe das Leben, weil?
Mir vorkommt, Besseres haben wir nicht. Und es ist außerordentlich kurzweilig.
Wenn ich euch jetzt bekochen würde am Mittag, bei mir daheim, dann gäbe es...
Ganz einfache Gerichte. Also etwas, was ich auswendig kann. So. Ich habe ein Eintopfgericht, so ein indonesisches, das ich von Carla gelernt habe und für meine Kinder immer mache. Das ist mit Basmati-Reis und mit viel Gemüse und das kommt gut an. Also ich will nicht nachdenken beim Kochen.
Dr. Roger Bücher, ganz viel Erfolg bei Ihrer Arbeit noch. Viel Kraft auch natürlich, viel Freude und ja, danke für Ihre Zeit auch, muss ich sagen. Einen schönen Sonntag noch.
Ihnen vielen Dank, Frau Bernardi. Alles Gute.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12.